lese aus dem Kolosserbrief. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Liebe Gemeinde, Paulus schreibt an eine Gemeinde, die ihn nicht kennt. Er war nie bei den Kolossern, einer kleinen Stadt in der heutigen Türkei. Aber er hat viel von dieser kleinen Gemeinde gehört. Von den Familien mit den vielen Kindern, die irgendwo hinten während der Gottesdienste spielen. Den Älteren, die treu jede Woche kommen. Und den jungen Erwachsenen, die gespannt auf das hören, was Paulus zu ihnen in seinem Brief zu sagen hat. Und Paulus fängt damit an, diese so ganz unterschiedlichen Menschen zur Dankbarkeit aufzurufen. Und er zitiert dafür ein altes Lied, das den Christinnen und Christen in Kolossea bekannt ist. Es ist sozusagen der Worship-Schlager ihrer Zeit, das Gottesgegenwärtig im damaligen Gesangbuch oder das One-Way Jesus im damaligen Feiert-Jesus-Heft. Und das Lied habt ihr gerade gehört, es ist der heutige Predigttext. Die Kolosser sollen dankbar sein, weil Gott für sie so viel getan hat. Seid dankbar. Schaut euch doch mal um. Ihr alle seid so unterschiedlich, aber doch seid ihr eine Gemeinde. Ihr trefft euch, weil Gott euch begegnet ist. Und so viel hat er euch geschenkt. Euer Leben und noch so manches mehr. Er hat die Welt erschaffen, die wunderschöne Natur um euch herum. Und er ist dafür verantwortlich, dass sich euer kleiner blauer Planet jeden Tag ein bisschen weiter dreht. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. In Jesus habt ihr das erkannt. In Jesus kam Gott selbst unter euch und zeigte euch, mit wie viel Liebe Gott auf die Menschheit schaut. Eine Liebe, die euch auch durch den Tod hindurch lieben wird. Soweit das altbekannte Lied. Doch dann stutzen die Menschen aus Kolossea. Gerade hatten die ersten schon so einen Ohrwurm bekommen. Der altbekannte Text ließ sie die Melodie summen. Doch dann, zum Schluss des Liedes, hat Paulus den alten Schlager erweitert. Die Worte klingen irgendwie anders als sonst. Indem er Frieden machte, durch sein Blut am Kreuz, heißt es da. Der Schluss ist anders. Paulus hat eine Erklärung hinzugefügt. Die Kolosser schauen sich diese Worte lange an. Sie lassen irgendwie alles in einem anderen Licht stehen. Indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das Kreuz wird zum alles Entscheidenden. Plötzlich ist das Kreuz der Zielpunkt, auf den hin die Schöpfung entstanden ist, der Wendepunkt der gesamten Geschichte und der Grund für die größte Hoffnung unserer Welt. Die Hoffnung auf ein neues Leben nach dem Tod. Und die Kolosser beginnen das Lied, was sie ja eigentlich so gut kennen, noch einmal ganz neu von vorne an zu lesen. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das Lied, obwohl es ein Danklied ist, beginnt mit einem Dämpfer. Gott hat die Kolosser aus der Macht der Finsternis befreit. Diese ersten Worte des Liedes stellen eine düstere Prognose. Liebe Menschen aus Kolossea und auch ihr, liebe Gemeinde in Münster, ihr alle steckt ganz schön in der Klemme. Da ist diese Macht, die euch beherrscht, die euer Leben nicht loslässt. Eine Macht der Finsternis, aus der ihr und die ganze Welt befreit werden müsst. Und nur einer, Jesus Christus, kann euch davon befreien. Und mit diesem Lied werde ich euch zeigen, wie. Und vielleicht regen sich gleich hier auch bei euch einige Widerstände. Die Macht der Finsternis, das klingt doch etwas abgedreht und übertrieben. Eine dunkle Macht, das mag es vielleicht in Star Wars geben, aber ist das nicht irgendwie ein allzu negativer Blick auf die Welt? Na klar, ist nicht alles perfekt. Aber es gibt doch auch viel Schönes, auch in meinem Leben. Und vielleicht denkst du dir, ich merke nichts davon, dass ich aus irgendeiner Macht der Finsternis gerettet werden müsste. Eines vorweg. Natürlich ist nicht alles schlecht. Natürlich gibt es auch Gutes und Schönes. Und jeder und jede Einzelne unter uns weiß am besten, worüber wir uns zu Recht in unserem Leben freuen. Die Macht der Finsternis, davon redet Paulus nicht, um alles madig zu machen. Es geht ihm darum, aufzuzeigen, wie all das Schöne immer wieder festklebt an einem Schleim aus Enttäuschung, Zweifel und Schuld. Und wie jeder und jede von uns immer wieder darunter zu leiden hat. Zwei kurze Geschichten illustrieren vielleicht, was gemeint ist. Und die erste ist aus der großen Geschichtenerzählmaschine schlechthin, Hollywood. Vielleicht kennt ihr den Film Sieben Leben. Da spielt Will Smith einen Mann namens Ben, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in einem Strandhaus ein wirklich schönes Leben führt. Doch durch ein paar kurze Unachtsamkeiten und ein paar unglückliche Zufälle verursacht er eines Tages einen Autounfall, bei dem 7 Menschen sterben, unter anderem seine Frau und seine beiden Kinder. Natürlich stellt das sein ganzes Leben auf den Kopf. Freunde und Angehörige schaffen es nicht, Ben wieder auf die Spur zu bringen. Diese kurze Unachtsamkeit, dieser schreckliche Tag klebt an Ben, was er auch tut. Davon handelt der Film. Was geschehen ist, ist geschehen. Nichts macht es rückgängig, nichts macht es ungeschehen. Nichts nimmt die Last von Bens Herzen, nichts erlöst sein Gewissen. Die zweite Geschichte spielt sich tatsächlich 1945 in Frankfurt ab. Ein Mädchen namens Elisabeth verliebt sich in Deutschland kurz nach dem Krieg in einen amerikanischen Soldaten. Und natürlich sind die Eltern dagegen. Aber schon bald bekommen die beiden ein Kind. Und der Amerikaner Tom kümmert sich rührend und fürsorglich um Elisabeth und das Kind. Doch eines Tages wird der junge Soldat nach Amerika zurückbeordert. Tom verspricht ihr, sie bald nachzuholen, ihr die Papiere für die Auswanderung zu schicken. Und in den folgenden Monaten schreibt Elisabeth ihm mehrmals glühende Liebesbriefe. Doch von ihm kommt nichts. Elisabeth muss das Kind alleine aufziehen, heiratet später einen anderen Mann, mit dem sie weitere Kinder bekommt. Knapp 30 Jahre später stirbt Elisabeths Mutter. Nach der Beerdigung sagt eine Nachbarin: Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen. Ihre Mutter hat damals alle Briefe von diesem Amerikaner abgefangen, weil sie nicht wollte, dass ihr Enkel in der Fremde aufwächst. Völlig geschockt gelingt es Elisabeth, die Telefonnummer von Toms Mutter herauszufinden und ruft Anfang der 80er Jahre bei ihr an. Wissen Sie noch, wer ich bin? Natürlich weiß ich noch, wer Sie sind. Sie sind doch jene treulose Deutsche, die meinen Tom ein unglückliches Leben beschert hat und ihm sein Kind vorenthalten hat. Sie waren Toms erste große Liebe. Er hat nie wieder geheiratet. Kann ich Ihnen sprechen? Leider nein. Er ist vor 2 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Es ist eine traurige Geschichte. Ein schlimmes Schicksal. Böse und finster. Aber das Leben ist gelebt. Nichts kann es mehr rückgängig machen. Gibt es einen neuen Anfang? Gibt es Erlösung? Freiheit fürs Gewissen und fürs Herz? Beide Geschichten sind extrem. Man könnte jetzt sagen, ja, das sind schlimme Schicksale. Aber das sind ja Ausnahmen. Vielleicht sind es Ausnahmen. Vielleicht ist das auch nur die Spitze des Eisbergs. Aber dennoch bleibt das alte Lied bei seiner Diagnose. Ihr steckt ganz schön in der Klemme. Gott schuf euch und alles um euch herum gut. Er wollte euer Vater sein, doch ihr habt euch vom Acker gemacht. Immer wieder wolltet ihr alles alleine lösen. Stellt eure Ideen und Wünsche über allem. Und so habt ihr die Verbindung verloren. Aber als ihr die Verbindung mit ihm verloren habt, da habt ihr auch einander aus den Augen verloren. Und manchmal, da spürt ihr es. Vielleicht, wenn es so unerwartet und hart kommt wie bei Ben, dann spürt ihr es als Täter. Oder wenn es euch trifft, wie Tom und Elisabeth, dann spürt ihr es als Opfer. Wenn euch die Sehnsucht packt, wenn ihr so reich beschenkt seid, dass ihr danken möchtet, aber ihr wisst nicht wem. Wenn ihr spürt, dass ihr verantwortlich seid, aber nicht wisst, wem ihr Rechenschaft schuldet. Immer dann meldet sich diese leise Erinnerung. Gibt es nicht da vielleicht doch jemanden? Aber wir haben ihn verloren. Und jetzt sind wir verloren. Jesus meint, so ist es. Jetzt seid ihr gefangen in einem Leben ohne Gott. Besetzt von einer anderen Macht und die meint es nicht gut mit euch. Besetzt von den Mächten der Gier und dem Ehrgeiz, Sorge und Furcht, Zorn und Hass. Und sie alle treiben euch nur auf die letzte größte Macht zu, die ihr alle fürchtet, den Tod. Paulus sagt nun, am Kreuz reißt Gott in Jesus die Menschheit aus den Krallen dieser finsteren Macht. Im Lied heißt es, er hat uns errettet, er hat uns Erlösung gegeben. Erlösung kommt von lösen und das steckt im Lösegeld. Und den Begriff kennt man in Münster am ehesten vom Tatort. Gerade die letzten Wochen bin ich immer an der Überwasserkirche vorbeigefahren und da war das Drehset nochmal. Jetzt bin auch ich ein echter Münsteraner, weil ich sie gesehen habe. Gerade da wird einer entführt und ein Lösegeld wird gefordert. Je wichtiger einer ist, desto mehr. Die Spannung beginnt, wird gezahlt werden. Jesus sagt, ich zahle das Lösegeld. Mein Leben ist das Lösegeld. Je wertvoller die Geisel, desto höher der Preis. Ich zahle den höchsten Preis. Ich gebe mich in die Krallen dieser finsteren Mächte, die dich im Griff haben. Du kriegst dein Leben nicht in der Kontrolle. Dich überkommen immer wieder diese bösen Bilder oder diese furchtbare Angst. Du bist ein Opfer anderer geworden oder zum Täter. Ich zahle. Du kommst frei. Dafür lebe ich und dafür sterbe ich. Willst du das? Und die Menschen in Kolossea merken, wie sie es verstehen. Sie haben diese Frage mit Ja beantwortet und sie wurden damit erkauft, freigekauft. Sie merken, wie das alles nach und nach in ihr Herzen einsickert. Wenn das stimmt, dann stehen die Tore zum Leben und die Tore für einen Neuanfang sperrangelweit offen. Wenn das stimmt, dann steht es zwar viel ernster um mich, als ich es vielleicht gedacht habe, aber gleichzeitig auch unendlich viel hoffnungsvoller, als ich es mir jemals hätte erträumen lassen. In Jesus geht Gott einen schier unfassbaren Weg. Die ganze Fülle, Gott selbst in ihm, Gott selbst stirbt am Kreuz und bezahlt den Preis fürs Leben. Das ist Gottes großer Masterplan, das ist sein Geheimnis, ja die Erklärung für alles Weitere in dem Lied. Gott richtet seine ganze Schöpfung auf diesen Moment aus. Es ist alles zu ihm, zu Jesus hin geschaffen. Und das nur aus einem einzigen Grund. Weil Gott diese Welt liebt. Weil er sie nicht in den Krallen der finsteren Macht bleiben lassen wollte. Aus Liebe. Aber warum kommt es dann uns so oft vor, als hätte diese Macht diese Welt immer noch in ihrem festen Griff? Warum werden Menschen zu Opfern? Warum werden sie zu Tätern? Warum erlebe ich an mir und an anderen immer wieder, wie ich trotz bestem Vorhaben scheitere? Warum bleiben Zornige mitunter zornig, Verletzte verletzt, Süchtige süchtig, auch nachdem sie von Jesus freigekauft wurden und Ja gesagt haben? Noch ein letztes Mal der Beginn des Liedes. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Paulus benutzt hier die Vergangenheitsform. Das alles ist schon passiert. Jesus hat uns in sein Reich versetzt. Doch es ist ein bisschen so, wie wenn wir selbst die Grenze in ein anderes Reich oder wir würden heute sagen in ein anderes Land überqueren. Wenn ich zum Beispiel die Grenze nach Frankreich passiere, dann ändert sich an mir erst einmal nichts. Meine Schwächen bleiben und auch das, was ich in Deutschland getan habe, ist nicht ungeschehen. Meine Vergangenheit bleibt. Das Einzige, was sich erst einmal an mir verändert, ist, dass ich jetzt nach den französischen Gesetzen gerichtet werde. Nicht mehr nach den Deutschen. Jesus hat uns in sein Reich versetzt. Rein äußerlich macht das erst einmal vielleicht nichts mit mir. Die Alkoholikerin bleibt vermutlich erst einmal Alkoholikerin, auch wenn sie Jesus kennengelernt hat. Und auch ich bleibe Jonas mit meinen Stärken und meinen Schwächen. Aber ich werde jetzt nach anderen Regeln bemessen. Es gilt jetzt sein Gesetz. Das Gesetz der Vergebung, mir ist vergeben, egal wie schlimm ich gelitten habe oder wie böse meine Taten waren. Seine Vergebung macht mich frei, auch wenn ich nicht sofort davon etwas merke. Auch wenn ich erlebe, wie ich immer wieder in alte Muster zurückfalle, diese Vergebung verändert mich. Ganz langsam werde ich weniger zornig, weniger verletzt, weniger süchtig. Weil das Entscheidende passiert ist und die Anklage fallen gelassen wurde. Das Kreuz wird zum Entscheidenden. Das gilt für Paulus und die Christen aus Kolossea und das gilt für uns. Am Kreuz stirbt nicht nur irgendein Mensch, der Opfer von falscher Justiz geworden ist. Am Kreuz stirbt die Fülle Gottes, Gott selbst, für dich. Und das heißt, die Wende ist geschehen, der Preis ist bezahlt, das Opfer ist gebracht, der Tod ist besiegt, das Neue hat begonnen. Du hast das Gefühl, dass dein Leben aus den Fugen gerät und du zweifelst daran, dass Religion oder Gott helfen könnte? Schau auf Jesus. In ihm ist die Fülle Gottes. Er hat die ganze Welt in seiner Hand und auch in den dunklen Stunden hat er die Dinge im Griff und bringt dich ans Ziel. Du denkst, du bist nicht gut genug für Gott und quälst dich mit den Lasten der Vergangenheit, mit dem, was du tatest oder was dir angetan wurde? Schau auf Jesus. Er hat für alles bezahlt. Er hat alle Mächte der Finsternis auf sich genommen, für dich, an deiner Stelle, Du gehörst nun ihm und bist dadurch frei. Du fürchtest, dass Krankheit und Tod am Ende gewinnen, der Schmerz kein Ende findet und das Leid übermächtig wird? Schau auf Jesus. Er ist das Haupt dieser Kirche. Und er kennt die, die an ihn glauben, ganz genau. Er steht über allem. Und am Ende gibt es keine Krankheit, keine Schmerzen, keine Tränen und keinen Tod. Egal, was du jetzt durchmachst. Er ist der Anfang des neuen Lebens. Schau auf Jesus. Amen.